Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Herzlich willkommen bei Achtsam. Wir haben heute eine ganz besondere Folge vorbereitet. Erstmal geht es um Schlaf. Und Schlaf ist ja immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das wissen wir zufällig genau, weil immer, wenn wir über Schlaf reden, hören noch mehr Leute zu, als sowieso schon zuhören. Schlaf ist ganz wichtig. Wir wissen alle, wir wollen gut schlafen. Und es ist aber heutzutage ja irgendwie schwer und anstrengend. Und dann müssen wir noch was klicken und was scrollen und was liken und was sharen. Und dann auf einmal haben wir ganz lange auf einen Bildschirm gestarrt und können dann nicht mehr schlafen aus irgendwelchen Gründen. Deswegen ist Schlaf so wichtig und heute unser Thema in Achtsam, aber nicht nur das. Wir wollen euch heute nämlich auch erzählen, dass wir einen neuen Podcast haben zum Thema Schlafen und da kam jetzt auch die Woche die erste Folge. Aber ich fange mal nochmal ganz von vorne an. Achtsam ist ja ein Podcast, wo wir sprechen über Achtsamkeit und über Wohlbefinden und über Gesundheit. Und zwar ist da immer mit dabei Mai Höeng, hallo.
Hallo.
Psychologin und ja, Achtsamkeitsfan und Verhaltenstherapeutin. Und heute, Überraschung, haben wir noch die Schlafforscherin Dr. Christine Blume eingeladen. Hallo.
Ja, hallo.
Ihr macht diesen Schlafpodcast, was ich total gut finde, weil ich liebe Schlafen. Worum geht's denn da immer so bei euch?
Ja, ich liebe Schlafen auch. Wir beschäftigen uns mit den kleinen und großen Fragen rund um den Schlaf. Also im Überschlafen, so heißt ja unser Podcast, beleuchten wir jede Woche ein Thema rund ums Schlafen. Und zwar nicht nur um den guten Schlaf, nicht nur um den schlechten Schlaf, sondern es geht um alles, was sich um den Schlaf dreht und was da spannend ist.
Ach schön, also auch so unnützes Wissen teilweise, oder wie?
Ja, ich finde das natürlich nicht unnütz. Das ist ganz wichtig. Nee, aber der Schlaf ist ja so ein Zustand, der uns gar nicht zugänglich ist. Also das Charakteristische ist ja, dass wir den nicht bewusst erleben. Zumindest wenn der Schlaf gut ist, dann ist er oft zu den allergrößten Teilen unbewusst. Und wir beschäftigen uns zum Beispiel mit solchen Dingen wie Träumen. Also die Frage, kann man Träume eigentlich interpretieren? Haben die eine Aussagekraft? Wie entstehen Träume überhaupt? Das war jetzt eine unserer ersten beiden Folgen, die diese Woche rausgekommen sind. Oder wir beschäftigen uns auch mit den Folgen von Schlafmangel, von Schlafentzug. Und wir haben auch geplant, dass die Ilka, die ja mit mir den Podcast gemeinsam macht, dass die auch mal ins Schlaflabor nach Basel kommt. Und dann darf ich sie verkabeln und ja, sie wird mal erfahren, wie das so ist, im Schlaflabor zu schlafen.
Oh toll, da bin ich ja fast ein bisschen neidisch. Ich habe noch eine Frage. Du hast uns auch eine Studie mitgebracht, weil wir hier bei Achtsam haben ja immer Studien und lieben Studien sehr und finden das spannend. Aber bevor wir zu deiner Studie, die du uns extra hier für Achtsam mitgebracht hast, kommen, noch eine Frage. Du als Schlafforscherin, schläfst du sehr gut?
Ich schlafe in der Regel sehr gut und auch wirklich sehr gerne, ja.
Gut, dann wollen wir von dir lernen. Und zwar hast du uns hier für Achtsam eben was mitgebracht. Was denn, worum geht's denn in deiner Studie?
Ja, das ist eine randomisierte, kontrollierte Studie gewesen, 2021 publiziert von Francesca Perini und KollegInnen in Psychological Medicine. Und was die gemacht haben, war, die haben eine unspezifische Therapie, die aber trotzdem so aktive Elemente auch beinhaltet hat, verglichen mit einer achtsamkeitsbasierten Therapie bei Insomnie. Also Insomnie ja Ein- und oder auch Durchschlafstörungen. Der Schlaf wird als nicht erholsam erlebt und die Patientinnen und Patienten erleben eben auch Beeinträchtigungen am Tag. Und was ich total spannend fand, also ich mache ja auch Schlaftherapie, aber eher so von der kognitiv-verhaltenstherapeutischen Perspektive her. Und ich fand es total spannend, wie die da einfach so die Prinzipien der Achtsamkeit aufgegriffen haben. Und es war auch wirklich so ein bisschen Inspiration für mich bei meiner therapeutischen Tätigkeit.
Und was genau haben die da aufgegriffen? Also was hieß das dann?
Also die haben schon auch die klassischen Elemente aus der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie genommen. Und das macht auch durchaus Sinn, weil es so nach den Behandlungsleitlinien die Methode der ersten Wahl ist. Und die haben sie aber eben so in den Kontext der Achtsamkeit eingebettet. Also zu Beginn der Stunde gab es immer eine Achtsamkeitsübung, zum Beispiel achtsames Essen oder achtsame Bewegung. Ihr hattet jetzt auch eine Folge zu achtsamen Gehen, vielleicht dieser Link auch zur Bewegung. Und sie haben eben auch so diese Prinzipien der Achtsamkeit auf den Schlaf übertragen. Das fand ich besonders spannend. Zum Beispiel so dieses Prinzip, dass jede Nacht neu ist und auch anders. Und in jeder Nacht habe ich auch die Chance, gut zu schlafen. Was aber auch bedeutet, ich kann in jeder Nacht auch neue Strategien ausprobieren. Dann auch dieses so nicht nach etwas streben. Und das ist ja bei Schlaf ganz charakteristisch, dass man den eben nicht erzwingen kann, sondern eher so die Perspektive, es muss sich entfalten. Und auch so die Akzeptanz, also auch so mal dieses Akzeptieren, dass es vielleicht manchmal auch einfach nicht klappt mit dem Schlafen. Dann, dass man dann aber auch nicht wach im Bett liegt und so krampfhaft versucht zu schlafen, sondern dass man dann sagt, okay, ich akzeptiere das, ich stehe auf und mache was anderes, weil mein Körper möchte im Moment vielleicht einfach gar nicht schlafen.
Genau, und dann kam dabei heraus, dass diese Achtsamkeitsübungen irgendwie also geholfen haben beim Loslassen auch?
Ja, also was sie sich angeschaut haben, war zum Beispiel die Schwere der Insomniesymptomatik. Und da hat man gesehen, dass die in beiden Gruppen zurückging. Also auch eben die andere Gruppe, die hat so ein bisschen so Wissen vermittelt bekommen über die Biologie des Schlafes und aber auch so ein bisschen Strategien, um den Schlaf zu verbessern. Also war auch irgendwie aktiv. Und man hat gesehen, in beiden Gruppen ging die Schwere der Schlafprobleme zurück. Aber eben in der achtsamkeitsbasierten Therapie war das stärker. Und auch von der Effektivität vergleichbar mit der kognitiven Verhaltenstherapie bei Insomnie, die eben häufig als Methode der ersten Wahl empfohlen wird. Und die empfundene Schlafqualität, die hat sich in beiden Gruppen gleichermaßen verbessert. Und was ich ganz spannend fand, war, dass besonders die Symptome am Tag, dass die in der Gruppe mit der achtsamkeitsbasierten Therapie als weniger einschränkend empfunden wurden. Vielleicht, weil eben da eine höhere Akzeptanz auch einfach da ist. Das war so ein bisschen die Erklärung.
Oh, das alte Thema Akzeptanz in der Achtsamkeit.
Genau.
Beim Schlafen natürlich auch ganz, ganz wichtig. Wie schön. Ja, toll. Vielen Dank. Wir haben jetzt quasi eine Gaststudie von einer Gastforscherin gehabt.
Vielen Dank, super spannend. Ich habe auch gerade gedacht an diesen Anfängergeist. Wir reden ja oft im Achtsam darüber, ne? Dass man so denkt, jede Nacht ist eine neue. Habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Klaue ich mir direkt für meine Patienten, weil viele haben ja leider Schlafstörungen.
Nee. Genau, und das ist irgendwie total spannend, weil die häufig einfach kommen und sagen, das funktioniert nicht. Und ich weiß, das funktioniert nicht. Ich weiß, ich kann wieder nicht schlafen. Mhm. Und dann wirklich aber zu sagen, nee, jede Nacht ist neu und in jeder Nacht habe ich die Chance, dass es funktioniert. Das ist, finde ich, total schön. Also das habe ich auch für mich mitgenommen.
Vielen, vielen Dank, dass du eine Studie mitgebracht hast zu uns, eine Gaststudie. Da haben wir uns gefreut für die Information und, wie wir eben auch gehört haben, Inspiration. Überschlafen heißt der neue Podcast von Deutschlandfunk Nova mit Host Ilka Knigge und der Schlafforscherin Christine Blume. Dann sind wir sehr gespannt, freuen uns auf weitere Erkenntnisse und Inspiration zum Thema Schlaf, die wir alle gebrauchen können. Dann vielen Dank und euch ganz viel Spaß beim Überschlaf sprechen.
Ja, danke und danke, dass ich bei euch sein durfte.
Danke.
Dann machen wir mal hören weiter und sprechen über unsere Abendroutinen. Denn was steht vor dem guten Schlaf? Natürlich zum Beispiel ein guter, achtsamer, ruhiger Abend, ne?
Ja, ich finde das super, super wichtig, dass wir, wenn wir zum Beispiel auch einen sehr stressigen Tag hatten, dass wir wissen, okay, wir können nach Hause und haben eine Möglichkeit, diesen Stress einfach vor der Haustür zu lassen und dass wir einfach gut für uns sorgen können, damit wir einfach gut schlafen können und keine bösen Träume haben.
Und da hatte ich jetzt ja natürlich eingangs schon den Klassiker erwähnt, wie man den Tag nicht ausklingen lassen soll. Was ich trotzdem natürlich ganz oft mache, ist auf mein Handy starren.
Ja, also es gibt da ja auch Untersuchungen mit diesem blauen Licht, dass das irgendwie nicht hilft, ja. Und dann ist man auch sehr verwickelt. Manche haben ja auch dann ihre Arbeitsmails dann noch drin, also dass man da wirklich keinen Abschluss findet. Und wir haben uns ja heute einfach gedacht, dass wir einfach Alternativen mitbringen, dass wir weder vom Fernseher abhängen, weil das passiert ja manchmal auch, dass man nach Hause kommt und man macht dann einfach den Fernseher an, schläft dann womöglich dabei ein oder guckt irgendwie Serien oder so. Das ist ja auch alles fein. Ich mache das auch ab und zu, ne? Aber dass wir euch einfach ein bisschen inspirieren können für andere Möglichkeiten.
Genau, wie wir eben gelernt haben von Dr. Christine Blume. Wir haben ja immer jede Nacht neu und oder jeden Abend und jede Abendroutine kann ja auch neu sein und wir können es immer wieder neu selbst gestalten und deswegen sprechen wir über Abendroutinen, die quasi das Fundament dann bilden für einen guten Schlaf. Routinen sind ja ganz wichtig. Also ich würde jetzt einfach mal kühn behaupten, dass jeder sowieso eine Routine hat, sowas wie Zähneputzen.
Genau, das sind ja Dinge, die wir relativ unbewusst machen, beziehungsweise nicht viel darüber nachdenken. Und Routinen sind für uns wichtig, also sie werden ja regelmäßig durchgeführt, weil wir einfach Ressourcen dadurch sparen. Also wir müssen nicht jedes Mal die Energie aufwenden, um zu überlegen, mache ich das jetzt mit dem Zähneputzen, ja oder nein? Mache eine lange To-Do-Liste eine Pro- und Kontraliste, meinte ich irgendwie so. Aber vor allen Dingen finde ich, dass Routine, die geben Struktur. Sie geben uns oder erfüllen das Grundbedürfnis nach Orientierung und Sicherheit. Und deshalb wird es ja auch oft mit Kindern empfohlen, dass es so eine ganz, ganz feste Abendroutine gibt mit Vorlesen und so weiter, weil die Kinder sich dann darauf einstellen können. Und das brauchen wir auch. Wir sind ja eigentlich im Grunde genommen erwachsene Kinder, nicht?
Stimmt, ne? Bei Kindern hat man das immer so, da weiß man das, dass das funktioniert und das mit dem Lesen und dem Kuscheln und dem kleines Licht anmachen und so weiter. Und wir selber aber legen uns ins Bett, glotzen auf unser Telefon, iPad, was, Tablet, was auch immer wir da eben vor der Nase haben, auf irgendein technisches Gerät, machen dann das Licht aus und wundern uns, warum wir nicht instantly einschlafen.
Ja, warum wohl?
Komisch, ne? Lustig. Ja. Ja, und wir haben ja eben auch gehört in der Studie, die Christine Blume mitgebracht hat, dass eben solche Achtsamkeitsmomente vor dem Schlafengehen da total hilfreich sind, wie zum Beispiel Yoga oder Qigong oder so.
Genau, nochmal so eine sanfte Bewegung. Also das ist unterschiedlich, wie viel Zeit man sich natürlich einnehmen kann für so eine Routine, so eine Abendroutine. Manche sagen so zwei Stunden vorher fange ich schon an oder auch eine Stunde. Aber leichte Bewegung. Und ich finde ganz so gerade bei Qigong mache ich dann manchmal einfach auch, dass ich mir so wirklich vorstelle, ich lasse das jetzt alles abfließen auch, was am Tag war. Ne? Oder gerade nach einem langen Tag, wo man am Computer saß, sich wenig bewegt hat, dass man sich das einfach nochmal gönnt. Was ich manchmal auch mache ist, also nicht unmittelbar vom Bett gehen, aber dass ich nach einem langen Tag nochmal spazieren gehe und dann danach Zähne putze und so weiter und mich dann hinlege. Und das finde ich auch nochmal eine gute Möglichkeit abzuschalten.
Absolut. Also so ein bisschen Bewegung ist schön. Ich mag ja auch viel Bewegung, also dann nicht direkt vorm Schlafen gehen logischerweise. Aber ich merke schon, wenn ich irgendwie nachmittags dann Sport gemacht habe, dass ich viel, viel besser einschlafe. So viel besser. Also das ist so ein krasser Unterschied einfach. Also Sport generell ist ja jetzt auch nicht neu, dass das gesund ist und so weiter. Aber eben auch für die Schlafhygiene merke ich einen sehr krassen Unterschied. Wie schön das dann ist, sich im Bett auszustrecken, wenn man richtig Sport gemacht hat. Aber eben auch so ein bisschen Stretchen, ein bisschen Yoga, so Sachen. Und dann natürlich, ich habe eben Zähneputzen gesagt, gehen wir ins Bad und machen da auch so Sachen. Und auch das kann man ja achtsam durchführen.
Genau, das Schöne an der Achtsamkeitspraxis ist ja, dass egal was wir machen, daraus eine Achtsamkeitsübung machen können. Und ich würde auch sagen, dass das die Kunst ist, dass wir Dinge, die im Alltag sind, zu einer Praxis machen. Also wir müssen nicht immer in irgendein Retreat irgendwo hinfahren mit unserem Meditationskissen. Das machen wir nur einmal im Jahr irgendwie, sondern das Wichtige ist, dass wir es in unseren Alltag integrieren und da kann zum Beispiel so abschminken oder so auch wirklich, wenn wir wirklich spüren, ja, wie ist das warme Wasser, wie fühlt sich das auf unserer Haut an und nicht nebenbei noch halt multitasken, also noch irgendwie etwas auf dem Handy irgendwie so lesen oder hören oder so, sondern wirklich uns Zeit nehmen dafür. Duschen, habe ich auch gehört, ist für viele auch so ein Achtsamkeitsritual für die Abendroutine, dass sie sich auch vorstellen, sie waschen sich den ganzen Stress weg mit einem Lieblingsduschgel und da wirklich auch wieder die Sinne einladen, das warme Wasser zu spüren. Und ich hatte eine Patientin, die hat so gesagt, sie hat sich jetzt so ein Lieblingsduschgel geholt, was immer so sehr besonders riecht. Und da denkt sie dann auch immer, weil ich habe so eine Gruppentherapie, Achtsamkeit, und dann denkt sie auch an unsere Gruppe, ne, und macht das dann ganz, ja, ganz achtsam. Und das ist auch eine Möglichkeit.
Und sich auf den nächsten Tag vorbereiten. Das mache ich auch gerne. Ich habe tatsächlich jetzt auch mal gemeal-prepped, wie man so schön sagt, auf Neudeutsch, in Insta-Deutsch, hahaha. Also indem man wirklich sich genau überlegt, was man morgen essen möchte. Damit man nämlich nicht irgendein Junkfood isst, sondern irgendwas Schönes und worauf man sich dann freuen kann, ne?
Ja, ich finde das, ich schaffe das leider nicht immer, aber wenn ich es mache, dann habe ich schon am Abend so eine richtige Vorfreude und merke dann auch wirklich, boah, das ist richtig krasse Selbstfürsorge, wenn man sich Zeit nimmt und überlegt, wie kann ich mir morgen schon was Gutes tun? Und dann habe ich so eine Vorfreude und am nächsten Tag, wenn ich das dann einpacke und dann zur Mittagspause auspacke, denke ich so, boah, ich war einfach richtig gut zu mir. Und das dazu gehört auch, dass man vielleicht auch die Kleidung schon rauslegt, damit man am Morgen nicht so gehetzt ist oder so, die Tasche nicht zu schwer packt. Das hatten wir ja auch mal in der Selbstfürsorge oder Selbstliebefolge, dass man nicht irgendwie sich durch den Alltag dann schleppt, sondern guckt, wie kann ich es mir einfach machen, ne? Und es gibt ja auch so Overnight Oats, dass man Haferflocken schon irgendwie, so jetzt kommen wir mit Rezepten, ne? Dass man das sich auch schon vorbereitet irgendwie so. Und dann, das ist wirklich Selbstliebe und Selbstfürsorge, das fängt bei so kleinen Dingen an. Da muss man nicht über so große theoretische Konstrukte nachdenken.
Und es macht Spaß. Also genau wie du sagst, während ich das mache, freue ich mich schon darüber, dass ich morgen irgendwas mit Vollkorn esse, mit Obst und Gemüse und eben kein Junkfood. Das ist wirklich, das ist mir eine innere kleine Party. Also das ist wirklich was mir Spaß macht auch. Dann natürlich sowas wie, um den Tag ausklingen zu lassen, mache ich auch ganz, ganz gerne. Also ich glotze auch ganz oft auf mein Telefon übrigens. Ja? Nicht, dass ihr denkt, ich habe hier die perfekte Abendroutine. Aber wenn ich mir richtig Zeit nehme und eine mache, dann gehört bei mir natürlich das Tagebuchschreiben auch dazu.
Tada, genau. Das ist, ich verbinde es jetzt immer mit dir schreiben und viel lesen. Ja, dann denke ich an dich, Diane. Man kann einfach nochmal den Tag irgendwie so Revue passieren lassen oder einfach mal sich auch vornehmen, 2-3 Seiten zu lesen. Oder was wir auch ja oft hier im Podcast nennen, ist einfach so dieses Dankbarkeitstagebuch, weil das einfach so, so gut ist. Dachte ich, wir erwähnen das auch an dieser Stelle nochmal. Ne? Dankbarkeit, das ist ja wirklich so eine ernst gemeinte Wertschätzung, Anerkennung. Ne? Und egal, wie blöd der Tag lief, es gibt immer irgendetwas, was man in sein Dankbarkeitstagebuch reinschreiben kann. 3 Dinge nur, das reicht schon, ja. Und das ist wirklich wie ein Muskel, den man trainieren kann, diese Dankbarkeit. Am Anfang fällt es einem vielleicht noch schwer und man hat da nicht so richtige Ideen. Aber mit der Zeit wird es dann immer leichter. Dann erkennt man auch die kleinen Dinge im Alltag an. Und das Schöne ist ja, Achtsamkeit, die macht uns irgendwie dankbarer, weil wir viel mehr Dinge erkennen im Alltag. Aber die Dankbarkeit, die unterstützt uns auch dabei, im Alltag einfach achtsamer zu sein. Weil wir wissen, ach ja, vielleicht müssen wir noch heute 3 Dinge eintragen. Dann begegnen wir dem Tag auch irgendwie ganz anders.
Seit 6 Jahren schreibe ich jetzt ein Dankbarkeitstagebuch.
Wow.
Und zwar fast jeden Tag. Also sagen wir mal von 7 Tagen 5.
Krass.
Ja. Und es wird mir nie langweilig. Ich denke nie, oh nein, ich muss jetzt noch aufschreiben, wofür ich dankbar bin. Wie gesagt, 2 Tage mache ich es halt einfach auch nicht, meistens am Wochenende, weil ich dann irgendwie unterwegs bin oder irgendwas anderes mache. Aber von Montag bis Freitag mache ich es meistens und ich freue mich jedes Mal drauf. Es ist mir nie langweilig, weil ich denke jedes Mal, boah, stehen da wieder schöne Sachen.
Ja, und es fällt dir auch leicht, oder? Du kannst wahrscheinlich, wenn man dich mitten in der Nacht weckt, da kannst du 10 Dinge aufzählen. Ja.
Und du hast eine Studie genau dazu auch mitgebracht, ne?
Genau, von Emmons und McCullen 2003 wurde die veröffentlicht im Journal of Personality and Social Psychology. Die haben einfach unterschiedliche Experimente durchgeführt, wo Probanden variiert einmal in der Woche zum Beispiel ein Dankbarkeitstagebuch durchführen sollten oder wirklich jeden Tag. Und ein Experiment fand ich sehr, sehr spannend, weil da hatten sie mit Patienten gearbeitet, die unter chronischen neuromuskulären Erkrankungen leiden. Also wirklich, was überätzen und nerven ist, wenn man das die ganze Zeit irgendwie so hat und einfach dieser Schmerz einfach nicht weggeht. Ne? Die sollten 3 Wochen lang abends ein Dankbarkeitstagebuch führen und sollten auch immer bewerten, wie ihr Wohlbefinden ist und auch noch andere Fragebögen. Und im Ergebnis zeigte sich wirklich, dass auch diese Menschen mit dieser Erkrankung sich positiver am Ende fühlten im Vergleich zu der Gruppe, die kein Dankbarkeitstagebuch führte, mehr Lebenszufriedenheit hatte, optimistischer auf Anforderungen reagierte und sich auch sozial verbundener fühlte und einen besseren Schlaf hatten. Das stieß wieder zu dem ersten an, was wir heute von der Christine gehört haben.
Das ist ja herrlich. Ach, was liebe ich aus, weißt du ja auch deine Studien, weil ich meine, dann haben wir immer wirklich diese Menschen, die haben das gemacht. Die haben dann darüber, wie man so schön sagt, Zeugnis abgelegt, wie es ihnen ging und so weiter. Und wir haben wirklich diese Gruppe, die Kontrollgruppe. Wir haben das alles hier schwarz auf weiß. Wir haben Menschen, die das gesagt haben, weil ja, ihr werdet das nicht zum ersten Mal in eurem Leben hören, dass Dankbarkeitstagebücher funktionieren. Aber ich finde das mit diesen Studien, das unterfüttert das einfach nochmal so schön. Und dann werdet ihr vielleicht an uns denken und sagen, na gut, ich habe jetzt bei Achtsam von dieser Studie gehört. Ich fange jetzt mal doch mal an, so ein Buch zu führen oder vielleicht ein Glas mit Dankbarkeit zu füllen.
Ja, das finde ich natürlich super, wenn wir so richtig ins Haptische reingehen. Also ihr könnt euch ein großes, großes, großes Glas schnappen oder vielleicht auch eine gläserne Vase und dann jeden Abend auf einen kleinen Zettel aufschreiben, für was ihr dankbar seid oder was ich auch gerne frage ist, gab es einen besonderen Frühlings-, Herbst-, Winter- oder Sommermoment, also je nachdem, was die Jahreszeit ist, ne? Oder einen Moment, der euch zum Lächeln gebracht hat oder einfach einen Moment, der euch genährt hat. Und das könnt ihr alles sammeln und vielleicht in einem Jahr einfach nochmal aufmachen und lesen. lesen. Und das ist wirklich so ein Geschenk an euch selbst. Also die Übung selbst an dem Abend ist schon schön, aber dann in einem Jahr, weil viele kleine Momente vergisst man ja einfach auch, ne? Und da einfach nochmal zu gucken.
Oh, das ist schön, weil man kann dann zum Beispiel auch Dezember, ne? Wir lassen ja auch immer das Jahr so achtsam dann ausklingen und so. Und da kann man dann das Jahr Revue passieren lassen und dann kann man das Glas rausholen und sich das alles nochmal anschauen, was man so dieses Jahr erlebt hat. Und dann sind da vielleicht Sachen jetzt vom Mai dabei, die ihr schon total vergessen habt und dann im Dezember nochmal wieder seht und sagt, ach stimmt, das hat mich im Mai, Juni, Juli, wann auch immer glücklich gemacht oder mir ein Lächeln auf die Lippen gezaubert. Gut, dass ich es aufgeschrieben habe und dann kann ich noch mal sehen, wie toll mein Jahr eigentlich war. Und außerdem, genau, das mit den Schlafstörungen fand ich auch so cool, weil dazu hast du auch nochmal eine Studie mitgebracht, weil dass das alles zusammenhängt, da muss man erstmal drauf kommen.
Ja, also im Grunde genommen, wenn wir jetzt nochmal so gucken, wenn wir Achtsamkeit üben, also quasi eine Meditation, da habe ich eine Studie mitgebracht von Black et al. 2015. Die haben Menschen untersucht mit einer Schlafstörung, auch ältere Menschen. Und sie haben sie in zwei Gruppen eingeteilt. Ne? Die eine hat ähnlich wie in der Studie von der Christine so Tipps zur Schlafhygiene bekommen, also dass sie zu regelmäßigen Zeiten einschlafen sollen und auch diese Bettliegezeit beschränken sollen. Ne? Man soll ja nicht einfach 2 Stunden im Bett liegen, wenn man nicht schlafen kann, sondern immer aufstehen, wird gesagt. Und kein Mittagsschlaf. Und die zweite Gruppe, die hat ein 6-wöchiges Meditationstraining absolviert. Und auch da hat sich gezeigt, dass der Schlaf sich bei der Meditationsgruppe signifikant einfach verbessert hat. Also meditieren, die ganzen Übungen, die wir ja am Ende einer jeden Folge haben, die helfen euch langfristig, dass ihr einfach besser schlafen könnt und gerade auch bei Menschen, die eine Erkrankung haben. Ja.
Und zusätzlich kann man auch Einschlafmeditation machen. Das mache ich ja auch ganz gerne. Also auch da wieder, ne, manchmal funktioniert es nicht und manchmal funktioniert sofort. Und über die Jahre, die ich mich jetzt damit beschäftige, habe ich mir auch verschiedene so Übungen einfallen lassen, auch ausgedacht einfach, die ich alleine machen kann, wenn ich jetzt irgendwie nicht eine geführte Meditation oder so hören möchte oder kann oder aus irgendwelchen Gründen oder so. Auch was ich alleine machen kann, wie zum Beispiel, manchmal ist man ja aufgeregt dann doch abends, weil man irgendeinen Termin am nächsten Tag hat oder Angst hat, was zu vergessen. Oder man denkt an viele verschiedene Sachen. Ich glaube, das ist sowieso das Krasseste beim Einschlafen. Das wird jedem so gehen, dass man ganz oft noch erstmal über den Tag nachdenkt, dann über den nächsten Tag und dann damit in der Vergangenheit und in der Zukunft gleichzeitig ist, aber nicht in der Gegenwart und zwar im Bett, wo man eigentlich sein möchte, geistig und seelisch. Man ist zwar körperlich im Bett, aber geistig irgendwo ganz anders ständig und das hält uns ja eben auch vom Einschlafen einfach ab. Das ist einfach das Krasseste. Und da habe ich mir zum Beispiel ist jetzt nur meine eigene Erfindung quasi, habe ich mir so eine Übung ausgedacht, dass ich wirklich gucke, was für ein Gefühl ist gerade am stärksten, wie zum Beispiel Anspannung. Und dann sehe ich etwas, ich glaube, ich habe auch schon mal davon erzählt, von dieser Übung, dann sehe ich ein Symbol für Anspannung, irgendwas vor mir, zum Beispiel ein Gummiband oder so, was ganz bis zur Anspannung gezogen ist. Und dann sage ich so, ich sehe dich, Anspannung, aber ich möchte dich jetzt nicht. Und dann lege ich das in einen Schrank und mache die Tür zu zum Beispiel. Irgendwas stelle ich mir da vor meinem geistigen Auge vor und überlege mir, okay, was möchte ich jetzt stattdessen? Ich möchte Ruhe. Dann überlege ich mir, wie sieht Ruhe gerade für mich aus? Dann ist das vielleicht meine Glaskugel oder ein Kissen oder irgendein Symbol für Ruhe. Und dann nehme ich mir das aus dem Schrank und sage so, das möchte ich jetzt. Und das mache ich so lange, bis ich einschlafe.
Mega, das hört sich mega gut an.
Manchmal funktioniert es, manchmal nicht. Aber das habe ich mir zum Beispiel auch noch so überlegt. Also es ist jetzt keine Meditation direkt, sondern es ist eher eine Visualisierung, ne?
So eine Imaginationsübung, aber super gut. Also sehr therapeutisch hört sich das an, sehr gut.
Echt, ja, ist ja witzig.
Ja, würde ich sagen. Approved.
Okay, cool. Hat den Stempel bekommen, therapeutisch. Also deswegen da auch nochmal die Inspiration. Guckt euch auch selber einfach, ob ihr irgendwas euch ausdenken könnt vielleicht, so wie ich irgendwie. Vielleicht fällt euch auch irgendwas ein. achtsam@deutschlandfunknova.de. Dann könnt ihr uns schreiben, falls ihr auch noch schöne Einschlafideen habt oder so. Und ja, du hast uns auch eine Übung mitgebracht.
Genau, ich habe eine Übung mitgebracht. Das ist eine Abendmeditation, die ihr durchführen könnt, um einfach den Tag abzuschließen. Passend ja. Zum Thema.
Perfekt, perfekt. Dann haben wir jetzt also sowieso hier von der Schlafforscherin Christine Blume gehört, dass Achtsamkeit natürlich vorm Schlafengehen sehr hilfreich ist und uns besser schlafen lässt. Und dann gab es von uns jetzt nochmal einen kleinen bunten Strauß zur Abendroutine und wie wir achtsam eben auch in den Schlaf finden. Dann wünsche ich euch eine gute Nacht und einen guten Schlaf natürlich. Wie gesagt, das ist alles ausbaufähig und ihr könnt selber euer Instrumentarium wie immer zusammenstellen, wie ihr es möchtet. Und dann natürlich sowas. Ne? Man sagt ja immer, man soll zu geregelten Zeiten schlafen gehen und so. Das fällt mir relativ schwer, muss ich gestehen.
Ja, also es gibt so Phasen, da versuche ich auch ein bisschen drauf zu achten, aber in der Regel, wenn es geht, dann achten wir da drauf und wenn nicht, dann machen wir eine Meditationsübung.
Genau, dann machen wir was anderes. Dann euch vielen Dank, wie gesagt, und schlaft gut und mal hören und bitteschön.
Nimm eine entspannte, bequeme Haltung ein. Du kannst diese Übung im Sitzen oder im Liegen machen. Und richte nun deine Aufmerksamkeit auf deine Atmung. Mit jeder Ausatmung entspannst du etwas mehr und kommst immer mehr in den gegenwärtigen Moment an. Nach einem langen Tag kannst du dir einfach nur Zeit für dich nehmen. Es gibt jetzt nichts mehr zu tun. Du darfst einfach nur für dich da sein. Dies ist deine Zeit. Einatmend bin ich mir meiner Einatmung bewusst. Ausatmend bin ich mir meiner Ausatmung bewusst. Einatmend nehme ich meinen gesamten Körper wahr. Ausatmend lasse ich allen Ballast und Anspannung des heutigen Tages los. Ich fühle mich leicht und frei wie eine Wolke. Einatmend bin ich mir der schwierigen Situation des Tages bewusst. Ausatmend lasse ich die schwierigen Momente los. Ich stelle mir vor, wie ich in einem Heißluftballon sitze und Sandsäckchen für Sandsäckchen einfach fallen lasse. Mit jedem Säckchen werde ich leichter. Einatmend bin ich mir der freudvollen Momente des Tages bewusst. Ausatmend zehre ich an diesen freudvollen Momenten und lasse sie jetzt wieder ganz lebendig werden. Ich stelle mir vor, dass meine Freude wie die warmen Sonnenstrahlen sind, die meine Haut berühren und umarmen. Einatmend bin ich im Kontakt mit den Momenten, für die ich dankbar bin. Ausatmend lasse ich die Momente lebendig werden und nähere mich an ihnen. Einatmend bin ich in Kontakt mit einem Moment, in dem ich mich verbunden gefühlt habe. Ausatmend fühle ich die Verbundenheit zwischen mir und anderen Menschen, den Tieren und der Natur um mich herum. Lasse die Empfindungen noch für einen Moment nachwirken, mit denen du gerade in Kontakt warst. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge und komm wieder langsam mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne deine Augen. Ich wünsche dir eine gute Nacht.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.